Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hallo, wir sind's, Michael Wirbitzki
und Sascha Zeus. Verdammt bin ich alt, weil Findet Nemo ja heute schon 20 Jahre alt wird.
Das ist wirklich eine enorme Zeit. 20 Jahre gibt's den Film schon. Zum Geburtstag jetzt 5 schnelle Findet Nemo-Fakten für euch zum Weitererzählen mit Jens Grotegut aus dem SWR3-Team. Jens, fangen wir mal an mit unserem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag. Der Film ist wissenschaftlich gesehen totaler Quatsch.
Ja, weil im Film geht's ja darum, dass Nemo verschwindet und dann in einem Kinderzimmer-Aquarium landet. Sein alleinerziehender Vater macht sich dann auf die Suche, um ihn zu finden. Wäre der Film aber wissenschaftlich korrekt, dann hätte Nemos Vater nach dem Tod der Mutter einfach das Geschlecht gewechselt, weil das machen Clownfische so, und hätte sich dann mit Nemo gepaart.
Dann doch lieber bitte die Originalstory.
Ja, würde ich auch sagen.
Außerdem war Findet Nemo für 4 Oscars nominiert damals, hat einen davon gewonnen. Es war der erste Animations-Oscar überhaupt für Disney, zu denen ja Pixar gehört. Und Findet Nemo ist außerdem die meistverkaufte DVD aller Zeiten.
Ja, im Streaming-Zeitalter wird sich daran vermutlich auch nichts mehr ändern, nehme ich an.
Nemo, ihr habt es ja gerade schon gesagt, ist ja ein Clownfisch, und da waren Tierschützer extrem besorgt, dass auf einmal jeder so einen Fisch in seinem Aquarium haben wollte. Mhm. Es gab auch diverse Medienberichte über das Nemo-Phänomen, aber genau das wurde widerlegt. An der Uni Oxford wurde 2019 untersucht, ob generell die Nachfrage nach Wildtieren ansteigt, wenn sie in Blockbuster-Filmen auftauchen, und die Antwort: Nein, zumindest nicht im englischsprachigen Raum. Die Leute, so das Ergebnis der Studie, wollen die Tiere nicht kaufen. Sie suchen aber im Internet nach so einem Film viel intensiver nach Informationen über die Arten.
Also ich habe mir nach König der Löwen sofort 2 Löwen gekauft.
Klar, die meisten von uns eigentlich.
Übrigens, wer sich beim Nemo-Gucken so ein bisschen an Hunde erinnert fühlt, hier die Erklärung: Die Nemo-Macher hatten für den Film Gesichtsausdrücke von Hunden studiert, vor allem was deren Augen so machen in verschiedenen Situationen, und so entstanden dann die Gesichtsausdrücke der Fische.
So, und 5. Fakt haben wir noch: Einer der Haie im Film heißt Bruce, und daran ist Steven Spielberg schuld.
Ja, weil Bruce, das war der Spitzname des Hai-Modells, das Steven Spielberg in Der weiße Hai benutzt hat, das man da immer sieht. Und Bruce war wiederum der Name von Steven Spielbergs Anwalt.
Mhm. Findet Nemo wird 20 Jahre alt. Wir wünschen alles Gute. Und apropos, die Haie haben doch bestimmt auch was dazu zu sagen.
Sind ganz lieb in Findet Nemo.
Also schön, das Meeting ist hiermit offiziell eröffnet. Lasst uns unseren Eid leisten.
Ich bin ein lieber Hai und keine hirnlose Fressmaschine. Fische sind Freunde, kein Futter.
SWR 3 hier, guten Morgen.
Peter Gedöns hier aus Bonn-Poppelsdorf, dem Epizentrum der guten Laune.
Das wüsste ich, Herr Gedöns. Wie war denn Ihr Pfingstwochenende?
War schön.
Aha. Gibt's davon auch eine längere Version?
Ja, war sehr schön.
Ja, toll. Was haben Sie denn gemacht?
Eine Radtour am Rhein lang.
Oh, wie schön. Nur Sie allein?
Soll das ein Witz sein? Im Ballungsraum Köln-Bonn leben 3,5 Millionen Menschen. 3,49 davon haben an Pfingsten eine Radtour gemacht. Der Rest hat einen Platten.
Ja gut, das Wetter war ja auch der Hammer.
Wenn Sie auf diesen Radweg zwischen Bonn und Koblenz wollen, dann müssen Sie erstmal eine Viertelstunde warten, bis Sie eine Lücke finden. Der Stau vorm Gotthardtunnel ist ein Dreck dagegen.
Ja gut, aber wenn man mal drauf ist dann auf dem Radweg, ist das doch eine super Strecke. Erzählen Sie mal.
Ja, war toll. Der Rhein war links.
Der Rhein war links?
Ja, auf dem Hinweg. Auf dem Rückweg war er rechts.
Ach, Herr Gedöns, wenn Sie so gar kein Auge mehr für die Schönheit Ihrer Heimatgegend haben, dann müssen Sie halt ja mal woanders hinfahren.
Ja, das mache ich ja. Nächste Woche fahre ich nach Berlin.
Na, also, Kultur, Party und jede Menge Geschichte.
Ja, ja, ich weiß. Meine Cousine wohnt da direkt beim Brandenburger Tor um die Ecke.
Wow, das ist ja nun wirklich ein geschichtsträchtiger Ort. Ja. Wissen Sie, welcher US-Präsident da mal eine flammende Rede gehalten hat?
Ja, sicher, du Löffel. Ronald Reagan war das. Mr. Gorbatschow, reißen Sie die Heizung raus.
Reißen Sie die Mauer nieder.
Ja, stimmt, das mit der Heizung war der Habeck.
Auf Wiederhören, Herr Gedöns.
Ach, hör doch auf.
Pfingstferien in SWR3-Land. Nun kann aber nicht jeder gerade wegfahren, aus den verschiedensten Gründen, zumindest nicht weit weg. Aber wenn das Wetter so gut ist wie jetzt, dann gibt es ja auch bei uns in SWR3-Land großartige Ausflugsziele.
Denn wir haben ja einfach alles. Wir haben Berge, wir haben Flüsse, wir haben Seen, wir haben Wiesen, wir haben Wälder.
Wir haben Burgen, wir haben Hüpfburgen, wir haben
alles.
Alles. Ja, genau. Christiane Weber ist Stadtführerin in und um Freiburg. Wo würden Sie denn jemanden hinschicken, der jetzt zum Beispiel aus dem Rheinland kommt und noch nie in Freiburg war?
Als erstes auf den Schlossberg gehen. Da hat man einen wahnsinnigen Ausblick ins Rheintal, bis ins Elders, bis nach Burgund. Und die Freiburger haben da wunderbare Wanderwege, Aussichtspunkte, Spielplätze, beschriftete Orte, wo was gewesen ist, wo die Freiburger Stadtgeschichte Wesentliches dazu beigetragen hat von diesem Ort. Und man kann auch mit QR-Codes schauen, da werden Geschichten erzählt oder Vorstellungen gemacht, wie das vorher ausgesehen hat. Also ich finde den Schlossberg ganz toll.
Jetzt schauen wir in eine komplett andere Ecke von SWR 3 Land.
Verena Mattler von der Koblenz Touristik würde Urlauber zum Beispiel aus Schwaben zum Deutschen Eck schicken.
Da, wo sich Mosel und Rhein treffen.
Da ist eins der besten Fotomotive, der beliebtesten Fotomotive natürlich, ein Foto an der eigenen Landesflagge aufzunehmen. Und dann kann man auch direkt ein Stück weitergehen und eine Gondelfahrt machen über den Rhein in Richtung Festung Ehrenbreitstein. Und wenn man dann vielleicht auf einem anderen Weg wieder runter möchte, dann kann man hinter dem Entreegebäude kurz rechts abbiegen, ein kleines Waldstück hinein. Das ist ein Teil vom Rheinsteig. Und dann kann man runterlaufen in den Stadtteil Ehrenbreitstein. Und es ist ein wunderschöner, älterer Stadtteil mit vielen kleinen, verwinkelten Gassen. Ein Geheimtipp vielleicht der Däler Born. Das ist eine Trinkwasserquelle. Und ja, dann runter in Richtung Rhein und mit der Fähre vielleicht wieder übersetzen auf die andere Seite.
Nur zwei Tipps von möglicherweise ganz, ganz vielen. Freiburg und Koblenz waren das. Aber jetzt seid ihr dran. SWR 3 Land ist so groß und so vielfältig. Wir wollen eure Ausflugstipps hören.
Benni hat einen Tipp.
Ich kann euch nur empfehlen, geht nach Tuttlingen an die Donauversickerung. Das ist so fantastisch. Du läufst am Fluss, läufst und läufst und läufst. Es wird weniger Wasser und auf einmal ist das Wasser weg. Du stehst mitten im trockenen Flussbett. Es ist einfach fantastisch. Ist auch ein schöner kleiner Spaziergang dorthin. Sehr, sehr gemütlich, sehr ruhig. Absolute Empfehlung.
Da war ich schon und das ist wirklich faszinierend. Ja, also es ist jetzt nicht hier irgendwie eine Umweltkatastrophe oder sowas.
Nein.
Ein Naturphänomen.
Fahrt da nicht mit dem Kanu hin.
Die Donau, die verschwindet da einfach mal. Das ist ganz interessant zu sehen und wirklich ein ganz schöner Weg da auch. Und wir haben noch einen Tipp aus Nordrhein-Westfalen.
Von Michael. Es ist eine Brücke zwischen Solingen und Remscheid.
Die Münchner Brücke, die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands, ist eine Stahlbrücke, vergleichbar wie der Eiffelturm, auch vom gleichen Architekten seinerzeit gebaut. Und da ist das Besondere, dass man da mittlerweile in den Brückenbogen aufsteigen kann. Da wird man mit einem Sicherungsgurt ausgestattet, mit einem Helm ausgestattet und geht dann im Brückenbogen hoch. Oben quert man auf einem schmalen Balken die Brücke und geht auf der gegenüberliegenden Seite wieder runter. Tolle Aussicht, lohnt sich auf jeden Fall.
Scheint mir jetzt nicht unbedingt für schwindelfrei, was du
nee, oder Menschen mit Höhenangst, aber das ist spannend, sowas.
Ja, ja, klar, absolut. Ja. Ja, ja. Also, schöner Tipp, Münchner Brücke zwischen Solingen und Remscheid. Und dann haben wir noch Kerstin aus Kaifenheim, die hat sich auch gemeldet.
Ja, der Laacher See in Rheinland-Pfalz, ganz klar. Ein aktiver Vulkansee mit einer mega schönen Benediktinerabtei dabei und 13 Klosterbetrieben, die da auf dem Gelände noch sind und wo man wirklich viel sehen und erleben kann. Und der ganze Ort existiert schon seit fast 1000 Jahren, immer wieder ein Besuch wert.
Und ich denke, da gibt es auch Bier, denn wo der Mönch ist, da gibt es Bier.
Also auf jeden Fall ist es da sehr schön, Kloster Maria Laach und der Laacher See. Überhaupt diese Eifelmarke.
Toll, ja, super
sind
schön.
Auf jeden Fall toll, diese vulkanischen Seen. Rohe Tiermisshandlung, genau das wirft man vier Männern vor, die ab heute Vormittag in Weinheim vor Gericht stehen. Die sollen beim Mähen einer Wiese absichtlich drei Rehkitze erst lebensgefährlich verletzt und dann sogar noch totgehauen haben.
Immer wieder verstecken sich ja Rehkitze im hohen Gras, deswegen sieht man zurzeit an Feldern auch immer Drohnen kreisen.
Ja, wer die rumfliegen sieht, nicht wundern, das sind Rehkitzretter. Das sind Menschen, die jetzt im Frühsommer im hohen Gras nach Rehjungtieren suchen, bevor das Feld eben gemäht wird, sonst würden sie halt verletzt oder im schlimmsten Fall auch sterben. Sarah Theimon aus dem SWR3-Team hat mit so einem Bambi-Retter gesprochen und ihn unter anderem gefragt, warum die Drohnensuche so wichtig ist.
Erster Gedanke, sind die Drohnen überhaupt nötig? So ein Mähdrescher, der über ein Feld geht, der macht auch unendlich Lärm. Da müssen doch die jungen Rehkitze weglaufen. Aber
die haben keinen Fluchtinstinkt, die ducken sich einfach und Mähwerk fährt über sie drüber.
Sagt Sven Bischoff von der Kitzrettung Nordpfälzer Bergland e.V. Um die Rehkitze zu finden, werden die Drohnen auf 50 bis 60 Meter Höhe gesteuert und finden die Tiere dann mit einer Wärmebildkamera. Danach holen sie Helfer aus dem Feld und schließen sie in spezielle Boxen. Wenn das Feld dann vom Landwirt gemäht ist, werden die Kitze wieder freigelassen.
Das schiebt dreimal und die Mutter liegt meist im Umkreis von 150 Meter, schaut sich das ganze Spektakel aus der Ferne an und die haben sich innerhalb von Minuten finden die sich wieder und alle sind froh.
Das Gefühl bei so einer Rettung ist jedes Mal super schön, sagt Sven Bischoff. Und er sucht auch noch Rehkitzretter, die ehrenamtlich helfen wollen.
Sie müssen früh aufstehen wollen können und muss auch mal, sagen wir mal, den Arbeitsbeginn etwas nach hinten verschieben, wenn wir große Flächen zu fliegen haben. Das sind die einzigen Voraussetzungen.
Mail dazu ins SWR3-Studio von Frank.
Super, dass ihr über die Kitzrettung berichtet, wir im Raum Lörrach Lörrach-Freiburg-Hochrhein sind seit mehr als 2 Wochen täglich unterwegs. Grüße an alle aktiven Piloten und Retter.
SWR 3, die Tierdogs.
Was hat er dann?
Mit Dr. Hart.
Ein Arzt der Leidenschaft.
Und Dr. Zart.
Nicht so fest.
So, was haben wir dann?
Es ist ein Krokodil.
Oh, ich hab grad gedacht, die Lacoste-Sporttasche ist aber groß. Und was hat es dann?
Es frisst zu viel.
Dann haben sie es bestimmt auch schon mit Fleischknepp probiert.
Natürlich, die mag es ganz besonders.
Oh, Mama laut. Oh, Mama leise. Oh, also das Leise ist ja genauso laut wie laut.
Bestimmt, weil es so gierig ist, Sef.
Warte mal, ich guck mal dem Großmaul grad in den Schlund neu. Mach mal die Klappe auf.
Wirklich?
Ja, also das sieht unauffällig aus dahin.
Sef, nimm dir den Kopf wieder raus. Krokodile schnappen manchmal ganz schön überraschend und fest zu.
Ach, Schatz, aber schauen Sie mal, Frau, hat im Wartezimmer neben Ihnen eine Ziege gehockt?
Ja, ich glaube schon.
Zart, schreib auf, Ziegeimpfung können wir streichen.
Aha.
Und was war denn das?
Der Söhne schreibt die Stuhl.
Was mache ich nur? Es frisst mir noch die Haare vom Kopf.
Wir könnten vertraglich festhalten, dass es ab sofort nur die Hälfte frisst. Das wäre dann vielleicht gesünder.
Also quasi ein Krokodil.
Kann man so sagen.
Gut, noch eine Frage. Weiß man eigentlich, wie lange Krokodile so leben?
Ich nehme an, genauso wie kurze.
Bald wieder.
Was hat er dann?
SWR Dreiland grenzt ja an einige Länder, in denen der Sprit zum Teil deutlich günstiger ist als bei uns.
Also Österreich zum Beispiel oder Luxemburg.
Luxemburg ist viel günstiger und so weiter. Das ist natürlich für Menschen, die in der grenznahen Gegend wohnen, ganz attraktiv. Unter Umständen normalerweise fällt natürlich keiner, der einigermaßen mit Hirn gesegnet ist, ins Ausland zum Tanken.
Nach Polen zum Beispiel, da kostet ein Liter Super zurzeit im Schnitt 39 Cent weniger als bei uns.
In den Pfingstferien ist das natürlich ein bisschen anders. Da sind wir ja sowieso unterwegs und da staunen wir dann zum Teil, warum der Spritpreis doch ganz unterschiedlich ist, verglichen mit unserem hier. Michael Wegmer aus der SWR3 Wirtschaftsredaktion. Warum ist der Sprit teilweise so viel günstiger als bei uns?
Das liegt an der unterschiedlichen Besteuerung. In Deutschland ist der Steueranteil beim Sprit vergleichsweise groß. Bei einem Liter Benzin machen Steuern ungefähr die Hälfte des Preises aus. Energiesteuer und Mehrwertsteuer. In der anderen Hälfte stecken dann zum Beispiel Logistikkosten für den Transport, der Gewinn der Mineralölkonzerne und natürlich der Rohölpreis. Jetzt hat Polen zwar zum Jahresanfang seine Mehrwertsteuer auf Kraftstoff deutlich angehoben und dazu kommt dort noch eine Verbrauchssteuer von 30 Cent pro Liter. Das bleibt aber insgesamt trotzdem unter dem Steueranteil in Deutschland. Und in Tschechien, ein Land mit traditionell besonders günstigen Spritpreisen in Europa, da ist der Steueranteil auch besonders niedrig. Zwischendurch hatte ihn die Regierung sogar mal auf wenige Cent abgesenkt.
Der Steueranteil ist natürlich nur ein Faktor, haben wir ja gerade gehört. In Frankreich zum Beispiel ist der Steueranteil höher, aber deshalb ist der Sprit nicht unbedingt teurer jetzt im Moment.
Jörg schreibt, guten Morgen, in Kuba ist der Sprit noch billiger, der kostet umgerechnet 25 Euro Cent.
Mhm.
Problem ist, es gibt seit 4 Wochen kein Benzin mehr für Privatpersonen.
Gut, da spart man natürlich noch mehr.
Ja, es ist Zeit, Abschied zu nehmen, weißblauer Bruder.
Da sagst du was, Old Plapperhand.
Was für ein großartiger Morgen. Aber was wird der Tag uns bringen?
Hm? Nun, ich reite hinaus zum Diskonto des Weißen Mannes und besorge eine Zeckenzange für meinen Bruder Trampelnder Pfad.
Oh, Trampelnder Pfad. Ist er mal wieder durchs Dickicht gegangen und hat sich ein paar Zecken eingefangen?
So ist es.
Kann er nicht wie jeder andere auch auf einem einfachen Weg bleiben?
Nun, er ist halt ein Schleichweg, Schoschone.
Oh Gott. Ja, verstehe.
Was wirst du tun, Old Plapperhand?
Nun, ich verkünde die Abschiedsweisheit der Dienstagsdelawaren. Erst wenn der Kinderkultfilm Findet Nemo heute 20 Jahre alt wird und sich alle noch mal über Szenen wie diese freuen.
Lasst uns unseren Eid leisten.
Ich bin ein Lieberhai und keine hirnlose Fressmaschine. Fische sind Freunde, kein Futter.
Erst wenn Old Plapperhand, also ich, dann zugibt, dass er den Film noch nie gesehen hat.
Er hat Findet Nemo nicht gesehen.
Ja, und erst wenn wir erfahren, dass die Rheinfähre Horst bei Ingelheim demnächst vollautomatisch unterwegs sein wird.
Also praktisch ein Vollhorst.
Oh Gott, erst dann werdet ihr merken, dass die Morningshow jetzt vorüber ist.
Hau, und jetzt lass uns in die Morgensonne rein.
Ja.
SWR 3, die Morningshow. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR